und ich habe mich wirklich gefreut heute. Ich freue mich auch, weil das, was wir jetzt machen, ist ja echt auch geistliche Nahrung. Es ist etwas, das ich genauso brauche. Wenn ich mich hinsetze und was vorbereite, dann fange ich an, das zu essen. Und das tut etwas in meinem Geist. Das erweckt etwas, das macht etwas neu, das erfrischt uns, das gibt uns etwas. Und ich meine, ich kenne Predigten, wo ich wirklich nach Hause gehe und ich nichts mitnehme. Und ich kenne Predigten, die beschäftigen mich lange und tief und verändern was in mir. Und ich glaube, der Unterschied, da können wir einfach nur beten und sagen, der Unterschied ist tatsächlich, es ist der Heilige Geist, der echt wirklich wirkt und in uns Leben bewirkt, Leben hervorbringt und dadurch auch eine Kraft und eine Veränderung in uns bewirkt, die wir mitnehmen, die uns verändert. Und eigentlich ist ja dann die Idee, die ist immer die Idee, dass um uns herum Reich Gottes passiert. Das heißt, dass wir verändert werden und dass dann Menschen, Orte, Geschäfte, was sich auch um uns herum dreht, auch verändert wird. Das ist eigentlich, was wir hier machen. Der Gottesdienst ist ja wirklich, ich meine, es gibt so viele Bilder, es ist unsere Tankstelle und was, ihr habt bestimmt alles schon mal gehört, ihr seid alle ewig dabei, aber es ist ja das Bild, das ist ja das, was wir jedes Mal neu machen und das ist eigentlich mein Gebet. Wenn ich dann innerlich mir sage, Herr, wenn ich hier stehe und mit euch gemeinsam von Jesus lerne, Jesus erfahre, lass deinen Geist kommen und wirken, dass es in uns wirklich was bewirkt. Und im Mittelpunkt von all dem, und lass uns daran immer mal wieder neu denken, ist immer Jesus. Wir verstehen unsere Welt, wir sehen unsere Welt. Wir haben so viele Einflüsse, die uns sagen, so ist unsere Welt. Wir haben heute dieses Thema, ich stehe vor der Wahl. Ich habe jetzt schon gewählt, aber ich stand wirklich da vorne und habe mir gedacht, meine Güte, wen soll ich jetzt wirklich wählen? Und da gibt es so viele Stimmen, so viele Einflüsse. Und das geht uns im Leben immer so. Es gibt ganz viele Dinge, die uns sagen, so geht die Welt, so funktioniert die Welt. Wenn du das tust, passiert das. Das ist der richtige Weg, das ist die richtige Politik. Dann geht es euch besser, dann habt ihr mehr Geld, dann habt ihr weniger Geld, dann habt ihr mehr Gerechtigkeit, dann wird die Umwelt und so weiter. Und dann gibt es noch heißere Themen, die in unser Leben reinlegen. Wie gehen wir als Gemeinde mit Themen um, die kritischer sind? Homosexualität, Impfung ist so ein typisches Thema, das durch diese Gemeinde, durch die Gemeinde weltweit geschnitten hat, wie Messer durch Butter. Und wir haben auf einmal Fragen und wir haben Eindrücke und am Ende können wir tatsächlich, und das ist das Unglaubliche, wir können tatsächlich an der Person Jesus, an seiner Lehre, an seinem Leben, können wir uns orientieren und wir können sehen, dass er in einer Art und Weise gelehrt und gelebt hat, die für uns heute einfach sofort aktuell wird, wenn wir den Blick darauf setzen. Und durch Jesus sehen wir auch alles andere. Manchmal ist es schwer, ich gehe auf Texte im Alten Testament, die anscheinend nicht mit dem Neuen Testament zu vereinbaren sind. Ich gehe auf schwierige Passagen. 1. Samuel 5,3 geht hin und tötet alle als Beispiel. Wie verstehe ich das? Oder andere Passagen, die schwierig sind. Und der erste Blick, den wir uns antrainieren oder neu wieder antrainieren, weil ich gehe davon aus, ihr seid alle so lange dabei, aber immer wieder neu machen müssen, ist, wir müssen das alles durch Jesus sehen. Er ist die Linse oder die Schablone, er ist der Rahmen, durch den wir blicken und durch ihn sehen wir den Rest des Neuen Testamentes, durch ihn sehen wir auch in Paulus, durch ihn sehen wir auch die Briefe des Johannes, wir lesen alles durch ihn und genauso sehen wir durch Jesus auch das Alte Testament. Er ist tatsächlich der Blickwinkel, an dem wir uns orientieren. Ich möchte mit uns heute einmal so einen Moment rausnehmen, wo wir, wenn wir ein bisschen tiefer graben, auf einmal sehen, wie unglaublich smart und intelligent Jesus war. Wirklich für mich der beste Kommunikator, der je gelebt hat. Und in seiner Art und Weise, wie er in einer ganz aufgeheizten Stimmung damit umgegangen ist und die Stimmung gedreht hat und dahinter ein Riesenfeld aufgemacht hat, von dem wir ganz viel lernen können. Wir finden die Geschichte, über die ich heute rede, in Matthäus 22, 15 bis 22. Jeder von uns kennt die. Ich lese sie nicht vor, ich erzähle sie lieber. Die Pharisäer zusammen mit den Jüngern oder Nachfolgern der Familie Herodes kommen zu Jesus und wollen ihn fangen in einer Fangfrage. Und das, was sie sich ausgedacht haben in einer extrem heißen politischen Situation, war die Frage nach der Kopfsteuer, die einmal im Jahr über einen Denaris bezahlt werden musste. Es ist ein Denaris, eine kleine Münze, und die musste einmal gezahlt werden im Jahr. Ungefähr reflektiert die einen Tageslohn. Ist also jetzt nicht so, dass die riesig groß ist, aber es ist eine Steuer, die direkt an den Kaiser gerichtet wird. Sie kommen also und schmieren, ich sage das in meinen Worten, Jesus so richtig Honig um den Mund. Ja? Wir wissen, du bist ein aufrechter Mann, du hast keine Angst vor niemandem, du sagst immer die Wahrheit. Sag uns doch, sollen wir diese Steuer dem Kaiser geben oder nicht? Und die Situation ist wirklich aufgeheizt. Also wir wissen das historisch, dass es immer wieder Aufstände gab, dass das jüdische Volk sich immer wieder aufgelehnt hat dagegen. Das war jetzt keine Frage, wo es um Kleinigkeiten ging. Was war das Ziel dahinter? Auch wenn wir es wissen, ich erinnere uns einfach mal. Das eine Ziel war, sollte Jesus sich für eine Seite entscheiden, bringt er die andere Seite massiv gegen sich auf. Sagt Jesus, zahlt die Steuer nicht, hat er sofort ein Riesenproblem mit dem Römischen Reich. Und wir dürfen uns nicht vertun, wenn man das historisch sich anschaut und wirklich auch den Einfluss anschaut, den Jesus dort schon hatte in Israel, dann war er nicht irgendjemand, der war eine Stimme, die extrem laut gehört wurde, der immer wieder im Tempel erscheint, der die Eliten gegen sich aufbringt. Das heißt, Jesus war jetzt auch nicht hier irgendein Dorfprediger, wo die mal hingegangen sind und gesagt haben, ja, da gibt's so eine Hand von Nachfolger. Und was immer er sagt, das ist eigentlich irrelevant. Sondern Jesus war eine Figur geworden, die die Massen bewegt hat. Und er war ganz sicher von den Römern nicht ignoriert worden. Das heißt, er hätte sich Jesus hier hingestellt und gesagt, na, die brauchen wir nicht zu zahlen, diese Steuer. Dann wären die Römer auf den Plan gekommen und hätten ihn als Aufruhrer gegen das Kaiserreich verhaftet. Das ist ziemlich sicher, historisch. Also da lehne ich mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, er wäre verhaftet worden, hätte er das gesagt. Er wäre als Aufruhrstifter, wäre er verhaftet worden, weil er einfach zu viele Menschenmassen hatte, die ihn gehört haben. Das Gleiche hätte auf der anderen Seite passieren können, zwar nicht mit Verhaften, aber er hätte genau diese Menschen, die ihm nachfolgen, alle verlieren können, wenn sich Jesus hingestellt hätte und gesagt hätte, ja klar, du musst die Autorität des Kaisers anerkennen. Das ist ja immerhin der Kaiser. Und jeder der Völker, die von dem Römischen Reich auf gut Deutsch erobert wurden und Untertanen des Kaisers wurden, müssen diese Steuer bezahlen. Vollkommen klar. Ordnet euch bitte dem Staat unter und zahlt dieses Geld. Auch das hätte nicht funktioniert, weil dann hätte er die ganzen Leute um sich herum, die Juden, die damit ein Riesenproblem hatten. Und ich erkläre es gleich noch weiter. Viele von euch wissen es, ich werde es trotzdem nochmal erklären. Die hätten gesagt, das hier ist eigentlich Blasphemie. Das kannst du nicht bringen, Jesus. Hier haben wir ein Problem. Was passiert? Jeder kennt diesen Spruch. Ja, Jesus, ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich? Heuchler, zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihnen einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagten zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Wenn man einmal ein bisschen online, ich habe das mal gemacht, so aus Spaß, ich bin mal auf YouTube und habe das eingegeben und habe mir 10 Kurzpredigten zu dem Thema angehört. 8 von diesen 10 haben das Thema Steuer und Beziehung von uns zum Staat dort als Thema gehabt. Würde ja auch passen. Im Endeffekt, wenn ich nur an der Oberfläche kratze hier, kann ich sagen, das ist das auch, was Jesus hier tut. Jesus sagt im Endeffekt, schau dir die Münze an, das Bild des Kaisers auf der Münze, also gib Steuern, dem Staat, denn der Staat tut ja auch was für dich. Die Römer haben ja auch Straßen gebaut, mehr für ihre Armeen, aber es ist egal. Das könnte man ja auch auf das Heute beziehen. Unser Staat tut ja auch gute Sachen für uns. Kindergärten, Schulen und so weiter. Also zahlt eure Steuern und gebt Gott, was Gottes ist. Also betet Gott an, dient Gott, arbeitet in der Gemeinde. Und das ist das, was Jesus hier gemeint hat. Jetzt geht's wieder. Das ist die Oberfläche. Und wenn man wirklich darüber nachdenkt und man tiefer reingeht, ist es eigentlich nicht, was Jesus hier gemacht hat. Lass es mal, ich habe vier Lehren aus diesem kleinen, aus diesem kleinen, aber extrem wichtigen Event herausgezogen. Ich fange mal mit der ersten Lehre an, weil ich finde die enorm praktisch. Die erste Lehre hier, die hat erstmal gar nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern sie hat damit zu tun, was Jesus hier macht. Pharisäer und die Nachfolger von Herodes versuchen Jesus in eine zwanghafte Situation zu bringen mit einer Fangfrage, die sie mit Ja oder Nein beantwortet haben möchten. Und das ist etwas, das ich kenne. Ich diskutiere sehr viel, zum Beispiel mit Moslems, ich diskutiere inzwischen sehr viel mit Atheisten. Und es gibt diese Situationen, wo die versuchen, einen auf einen Punkt zu nageln. Man wird versucht, in eine Ecke zu drängen. Und zum Beispiel bei Atheisten ist das sehr oft mit Homosexualität oder anderen Themen, schwierigen Themen, Abtreibung, Covid. In Themen wird man versucht, in eine Ecke zu drängen und in eine Ecke dann zu einer Aussage gezwungen zu werden. Jesus lässt sich hier nicht in die Ecke zwängen. Wie antwortet Jesus, wenn man sich das nochmal wirklich anhört, wie reagiert Jesus? Jesus spiegelt ihn sofort ab. Erstmal wieder, euer Honig um den Mund schmieren kaufe ich nicht. Ihr seid Heuchler. Ihr habt keine Ehrlichkeit in der Frage. Und davon können wir lernen. Wenn wir mit Menschen, und wir sollen das hier, jeder von uns, sollen mit anderen Menschen über den Glauben reden und ein Zeugnis zu sein. Wenn aber Menschen probieren, uns diese Fragen zu stellen, müssen wir einen inneren Kompass haben und wissen, wann meinen die das ehrlich? Wann ist das eine echte Frage an uns gerichtet? Und wann können wir ehrlich und echt antworten? Oder wann hat die Frage nur einen Zweck, und zwar uns in die Enge zu drängen und uns kaputt zu machen. Und das nehmt mal ganz praktisch mit. Das ist noch nicht der Inhalt, da komme ich gleich noch zu. Das ist einfach, dieses sollen wir, denn wir sollen rausgehen, wir sollen ein Zeugnis sein, wir sollen Menschen engagieren im Gespräch über den Glauben, über Jesus. Aber wir müssen fühlen und merken, wann schmieren die uns Honig im Mund. Also wann versuchen die uns zu manipulieren und wann kommen Fragen, die eigentlich nur Böses im Hintergrund haben. Jesus erkennt es hier und nimmt es sofort, stellt es sofort klar. Ich verstehe, was hier läuft. Ich höre, was ihr gerade macht und ihr wollt nichts Gutes von mir. Und dann antwortet Jesus, aber Jesus beantwortet nicht ihre Frage, sondern Jesus bringt ein göttliches Prinzip als Antwort in die Frage rein. Jesus sagt nicht Ja oder Nein, sondern Jesus nimmt die Frage auf und antwortet mit einem göttlichen Prinzip. Ja, und auch davon können wir lernen. Es gibt einen ganz tollen Spruch, Sprüche 3, 28. Das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist. Wir sollen klug sein in unserer Art und Weise, wie wir kommunizieren, wenn wir rausgehen und über den Glauben reden. Prinzipien sind zum Beispiel bei Abtreibung, wenn einer kommt und sagt, bist du denn gegen das Recht der Selbstbestimmung der Frau? Dann kann man ein göttliches Prinzip sagen, das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass Leben geschützt wird. Und zwar unschuldiges Leben, das ich nicht wehren kann. Thema zum Beispiel Impfen. Jetzt will ich gar nicht pro oder contra sein, aber man könnte argumentieren und sagen, Jesus hat uns gelehrt, dass nichts, was in den Körper reinkommt, uns verunreinigen kann. Nur das, was aus dem Herzen rausfließt, verunreinigt uns. Wir können mit Prinzipien antworten, mit göttlichen Prinzipien und Menschen ausmanövrieren, die versuchen, uns zu fangen. Und sie am Ende dastehen lassen und sie mit etwas konfrontieren, das Gott ständig kommuniziert. Worum geht es? Und das müssen wir dann wissen. Ich habe mir angeeignet, dass ich dann eher über die Beziehungen rede, die Gott heilen will. Wenn Menschen versuchen, mich in die Enge zu drücken, zu Themen, rede ich davon, dass Jesus gekommen ist, um zu heilen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zur Schöpfung. Und meine Aufgabe ist es nicht zu urteilen. Es ist gar nicht meine Aufgabe. Im Gegenteil, ich werde im Neuen Testament sehr oft gewarnt, urteile nicht über andere. Also wenn jemand kommt und sagt zum Beispiel, du glaubst doch auch, dass Homosexuelle in die Hölle kommen, oder? Sage ich, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, ich bin ja nicht Gott. Gott ist doch der Richter. Aber ich weiß, dass Jesus kam, um jeden einzelnen Menschen zu helfen, eine intakte, gesunde Beziehung zum Vater zu haben. Und er hilft auch, die Beziehung zueinander zu haben. Denn die Nächstenliebe ist ein zentraler Punkt. Deshalb kann ich auch keinen ablehnen aufgrund seiner Sexualität oder seiner Rasse oder etwas anderem, sondern ich bin hier, um zu zeigen, dass jeder Mensch es wert ist, dass Jesus für ihn kam und gestorben ist. Ich muss diese Frage gar nicht so beantworten, wie der andere will, dass ich sie beantworte. Ich darf sehr gerne auf göttliche Prinzipien zurückkommen und die ausmanövrieren und sagen, hey, ich gehe diesen Weg, ich gehe den Weg der Frage nicht. Und wisst ihr was, Jesus hat das ständig gemacht. Jesus hat teilweise die Fragen gar nicht beantwortet, sondern eine ganz andere Sache beantwortet und hat nur die Frage genutzt, um das zu lernen. Und hat die Aufmerksamkeit umgelenkt, weil das eigentlich gar nicht die Frage war, die entscheidend ist. Das ist das Erste, was ich hier rausgelernt habe. Und ich fand das total spannend. Als ich das gesehen habe, ich dachte mir, der ist so smart, Jesus. Einfach cool, dass ich sein Nachfolger bin. Ich sage das jetzt ehrlich. Das ist einfach smart. Und ich kann davon lernen und reflektieren und das mitnehmen. Und auch, weil ich glaube, jeder von uns sollte darin wachsen. Ich bin 48 und ich lerne jetzt erstmal richtig, mit Menschen zu reden. Vorher war ich zu ungestüm, zu manchmal wirklich mit dem Kopf durch die Wand, auch in meinen Gesprächen mit anderen. Heute merke ich, das ist gar nicht der Weg. Man kann viel besser Wahrheit transportieren, weil das Ziel ist es, dass der andere Wahrheit aufnimmt und darüber nachdenkt, nicht, dass ich eine Diskussion gewinne. Das Zweite, was wir hier lernen, ist, wir müssen in diesem Geschehnis lernen zu hören, was Jesus wirklich sagt. Ich habe ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ja? Ich habe das gesagt, von 10 waren 8 Predigten, gingen in diese, teilweise sogar in die 2 Reichesteilungen von Luther. Es gibt das Reich der Erde und es gibt das Reich der Himmel und ich muss in beiden leben und ich muss beide ehren. Ich muss die Regierung ehren. Dementsprechend auch gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gottes, was Gottes ist. Dann bin ich in den Text reingegangen und habe den Text mal in dieser Wort-für-Wort-Übersetzung vom Griechischen mir angeguckt. Es ist im Englischen ein bisschen besser übersetzt als im Deutschen, aber ich werde euch das mal sagen, was im Griechischen dort eigentlich steht. Dort sagt Jesus Folgendes. Gib zurück deshalb die Dinge des Kaisers zum Kaiser und die Dinge des Gottes zu Gott. Ein bisschen schrumpelig, weil das ist halt Wort für Wort übersetzt. Also auf gut Deutsch, Jesus sagt, gebt dem Kaiser das zurück, was dem Kaiser gehört, und dann gebt Gott, was Gott gehört. Ja? Und auf einmal gewinnt das für mich eine neue Dynamik. Nochmal im Deutschen steht's grada, ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das steckt da schon drin, aber im Griechischen ist es noch klarer. Gebt ihm zurück, was ihm gehört, dem Kaiser, und dann gebt Gott, was Gottes ist. Und jetzt auf einmal spielt das eine Riesenrolle, was auf dieser Münze steht. Denn wir haben diese Münze, die im Mittelpunkt ist, dieser Denar. Und der Denar hat eine Aufschrift. Und die Aufschrift heißt, Caesar Augustus Tiberius, Sohn des heiligen Augustus und auf der Rückseite der hohe Priester. Nochmal, das ist ein göttlicher Anspruch, der Sohn des heiligen Augustus. Ja, das englische Wort ist divine, das ist eigentlich das Wort für göttlich. Ja, es ist heilig gut übersetzt, aber eigentlich es ist mehr, es bedeutet eigentlich mehr. Das englische Wort drückt es etwas klarer aus. Das ist ein göttlicher Anspruch von Tiberius, dass er der Sohn eines Gottes ist. Und er ist der hohe Priester der Religion. Wenn wir das sehen, verstehen wir auf einmal, warum das Thema so sehr geladen ist. Warum haben die Juden so ein Problem, so eine Münze in die Hand zu nehmen und diese Münze überhaupt zu benutzen, ist schon eigentlich Blasphemie. Und wenn wir dann bedenken, dass sie keine Wahl haben, das Volk ist erobert, sie haben die Römer zur Hilfe gerufen und die Römer sind gekommen und haben sich gedacht, schön hier, dann übernehmen wir das auch ganz gleich. Ne? Wenn wir schon mal hier sind, dann regieren wir auch gleich. Und dann habe ich die Situation, dass ein Steuersystem da ist, dass eine Unterdrückung da ist, dass eine Nation, die einen Gott als Kaiser hat, der das für sich in Anspruch nimmt, er nimmt für sich nicht Gott, aber Göttlichkeit, Sohn Gottes in Anspruch, und er nimmt für dich in Anspruch, der hohe Priester zu sein. Und wer ist Jesus für uns? Und jetzt überlegt mal, was sagt Jesus hier? Gebt dem Kaiser zurück, was ihm gehört. Und was kann das für uns bedeuten? Was in unserem Leben gehört dem Kaiser? Und Jesus redet hier garantiert nicht nur über Geld. Weil es ging dort nicht um Geld. Die Geldmenge war auch nicht groß genug. Ich habe das am Anfang gesagt, es ist tatsächlich ein Tageslohn von 365 Tagen. Okay, nicht schön, aber es ist jetzt nichts, was einem finanziell ruiniert. Es ging um was komplett anderes. Es ging um ein System. Es geht um ein Machtsystem. Es geht um ein System, das gegenläufig ist zu dem System, das eigentlich Gott seinem Volk vorgegeben hat. Und der Kaiser, der steht für das Reich dieser Welt. Das Reich und das System um uns herum, jetzt haben wir ja keinen Kaiser mehr, ist ja auch gut, aber trotzdem, wir haben ein System um uns herum, in dem es viele Elemente gibt, wo wir dankbar sind, wo wir, was ja auch oft genug steht, nur hier, glaube ich, geht das nicht primär darum, aber oft genug steht es da, und wie wir es vorhin vorgelesen haben, wir sollen für die Regierung beten, wir sollen dankbar sein, wenn wir eine gute Regierung haben, wo wir leben können. Aber die Situation vor Ort und auch da, wo Paulus das geschrieben hat, die war das Gegenteil. Deshalb habe ich so geguckt, das war wirklich so. Es war das Gegenteil. Christen wurden sehr schnell erst am Anfang von den Juden verfolgt. Und die Juden haben sehr gerne das römische System benutzt, um die Verfolgung zu machen, indem sie gesagt haben, das sind Aufrührer. Und später wurden sie selber von Rom verfolgt. Es war kein positives, schönes Umfeld, im Gegenteil. Es war extrem schwierig, Christ zu sein. Und trotzdem hat diese Bewegung das Römische Reich aufgerollt. In 300 Jahren war es dann so weit, bis dann im Endeffekt es keinen Weg mehr an dem Christentum vorbei gab. Es gab keinen Weg mehr vorbei. Es hat sich einfach, egal was gemacht wurde, weiter ausgebreitet. Ob die nun verbrannt wurden, den Tieren vorgeworfen wurden, verfolgt wurden, rausgedrängt wurden. Die Kirche hat jedes Mal reagiert. Wenn man sich kirchenhistorisch anschaut, wenn die Verfolgung in den Städten groß war, was war passiert? Die sind alle auf die Landgüter geflohen und auf einmal fing das Christentum an, sich im Land auszubreiten. Es war manchmal fast so, als Gottes Hand mit drin war und die von einem Ort zum anderen gesetzt hat, und sich das Reich Gottes ständig weiter verbreitet hat. Das war nicht aufzuhalten. Und wir reden von so einer Situation und wir reden davon, dass auch wir hier etwas haben, das versucht, uns einzuschläfern, einzulullen, einzuengen, das uns die Energie und Kraft raubt, dass wir eigentlich um uns herum Transformation erleben sollten. Deshalb ist die Frage an uns, erkennen wir die Münze in unserem Leben? Sehen wir in unserem Leben Und das ist ein Prozess, glaube ich, der geht ein Leben lang. Sehen wir, wo diese Dynamiken, wo der Kaiser mit seinem Reich in unser Leben reinwirkt. Und wenn wir dann wieder was neu entdecken, sind wir dann bereit, den Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Gib es ihm zurück. Es gehört nicht zu uns. Es ist nicht unser Teil. Wir nehmen diese Dinge, die uns davon abhalten, ein befreites, transformiertes Leben in Jesus zu leben. Wir nehmen die und geben ihn zurück. Denn der Kaiser steht für ein ganz anderes Reich, der einen ganz anderen Herrn hat und einen ganz anderen Gott hat, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Und wir brauchen dafür den Heiligen Geist, der uns hilft, das zu sehen. Aber es ist nur die eine Seite der Medaille. Da gibt es noch die schöne Seite. Das eine brauchen wir. Wir brauchen auch das Aufwachen wieder und wieder. Ich muss sagen, als ich das erarbeitet habe, war das bei mir auch so, dass ich mich echt hingesetzt habe und überlegt habe, mal in den letzten Monaten, wie war mein Leben? Habe ich dem Kaiser zu viel Raum gegeben? Habe ich Dinge zugelassen, die eigentlich da nicht hingehören? Und es war hilfreich, das war auch gut. Ich bin an den Wald gegangen, habe darüber nachgedacht und reflektiert und habe gemerkt, hey, hier muss ich justieren, hier muss ich justieren. Aber dann habe ich was anderes gemerkt auf dem Weg dorthin. Das bleibt da nicht stehen. Jetzt sagt Jesus nochmal was richtig, richtig Geniales. Er sagt, und gebt Gott, was Gottes ist. Und was ist denn Gottes in uns? Was gehört Gott in uns? Wisst ihr das? Das muss einer an. Ich frage das mal direkt. Was gehört Gott in uns? Ja, aber es geht noch ein Tick genauer. Wir sind geschaffen nach seinem Bild. Und deshalb auch die Münze. Hier haben wir das Bild des Kaisers, der einen Anspruch hat, ja, der hohe Priester zu sein, der Sohn des göttlichen Augustus. Und Jesus benutzt dieses Bild und dreht es um, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gibt Gott, was Gottes ist. Und was haben wir in uns, was Gottes ist? Tatsächlich sein Bild. Und was heißt das? Was heißt das, wenn ich ihm das gebe? Wir lernen Schritt für Schritt. Das ist vielleicht meine beste Antwort. Ich habe genau darüber nachgedacht. Und da hat es bei mir auch eine Weile gehakt. Was heißt das dann eigentlich, wenn ich ihm sein Bild in mir gebe? Und eine Sache, die ich dann irgendwann gemerkt habe, ist ein wesentlicher Punkt von dem, was uns ausmacht als Geschaffensein im Bild Gottes, ist unser freier Wille. Und wenn man das einmal reflektiert, weil das ist ein wesentliches Element der Heilsgeschichte. Wir haben Adam und Eva, die in Gottes Gegenwart gewandelt sind, was unglaublich ist, die komplett ohne Sünde und Schuld sind. Und dann kam die eine Versuchung, weil es gab ja nur ein Gesetz, das sie brechen konnten. Es gab ja nichts anderes. Nur ein Gesetz gab es, das sie brechen konnten. Esst nicht von diesem Baum. Und dann kommt die Versuchung, da steht viel dahinter, aber die Versuchung kommt und sie fallen. Sie entscheiden sich in ihrem freien Willen, von dieser Frucht zu essen. Und der freie Wille ist elementar, weil ohne freien Willen können wir nicht lieben. Wir wären Roboter. Ja, es musste sein, es musste etwas geben für Adam und Eva, wo sie sich entscheiden müssen. Es geht nicht anders, sonst sind wir nicht frei. Sonst wären wir nicht frei zu entscheiden, auch nicht frei zu lieben. Und das haben sie nicht gemacht. Und dann sieht man in dem Leben von Jesus diese Schritte ganz, und Jesus legt so viel Wert darauf, auch in seiner Lehre über sich selber. Der Wille, den er vereint mit dem Vater. Denn in seiner menschlichen Natur, in der Jesus gekommen ist, die er angenommen hat, ordnet er sich dem Willen des Vaters unter. Er tut das in der Wüste, er lehrt darüber, das fünfte Kapitel des Johannesbriefes geht fast ausschließlich über dieses Thema, wo er sogar sagt, ich tue nichts von mir alleine aus, sondern alles zusammen in dem Willen des Vaters, vereint mit dem Willen. Es ist so elementar. Das kommt im Garten Gethsemane, wo er am Ende wirklich auch sich komplett unterordnet. Und Jesus war eine Person mit zwei Naturen, mit einer göttlichen und menschlichen Natur. Das ist Kirchenlehre von den Kirchenvätern. Eine Person. Und in der einen Person unterwirft er sich dem Willen des Vaters. Und das war so hart für ihn, weil er wusste, was auf ihn wartet. Er nimmt die gesamte Schuld auf sich und am Kreuz stirbt er. Und auch am Kreuz ist er derjenige, der selber seinen Geist aufgibt und in Gottes Hände gibt. Er wird nicht getötet, er lässt los. Der Wille ist so entscheidend und jetzt kommt das. Das ist so wunderbar. Wir dürfen das geben. Weil wenn wir glauben, was ich manchmal tue, dass wir jetzt unseren Willen schärfen können und sagen, jetzt will ich aber endlich ohne Sünde leben, dann sind wir absolut auf dem Holzweg. Na, Holzweg, ein Weg, der uns nirgendwo führt. Das funktioniert nicht. Das ist genau das, was nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht, ich sage euch, strengt euch bitte mehr an. Arbeitet härter, steht morgens um 6 Uhr auf und betet 2 Stunden. Das ist genau nicht das Thema hier. Sondern ich gebe Gott etwas, das er nimmt und das er schön macht. Weil nur in ihm steckt die Kraft unserer Transformation. Wenn wir glauben, wir schaffen das selber, und das wissen wir, wir sind so erfahren, ich habe das ja gehört, so lange dabei, wir wissen das eigentlich. Naja, aber lasst euch einfach nochmal erinnern. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist einfach nicht unsere Kraft. Es ist seine Kraft in uns. Wir müssen dem Kaiser geben, was des Kaisers ist. Ja, wir müssen Dinge abgeben. Das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen. Aber wenn wir wirklich Transformation haben wollen, dann treffen wir die Entscheidungen und geben gleichzeitig ihm unseren Willen. Wenn ich hier so arbeite, dann habe ich immer Symbole hier. Das ist eigentlich mein Symbol. Das ist der Schlüssel. Ja? Das ist der Schlüssel, der die Tür aufmacht zu Gott und zu seiner Transformation in unserem Leben. So erfahren wir das. Und das ist der Weg, den wir gehen. Und das ist der Weg, den du gerne um 6 Uhr morgens machen kannst oder um 6 Uhr abends oder in der Mittagspause oder egal wann. Gebe dich hin. Was hat uns Jesus gelehrt zu beten? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Ist das ein Hammergebet? Dein Wille geschehe, mein Leben, nicht meiner, deiner. Ich gebe Gott, was Gottes ist. Ich gebe dir meinen Willen, nimm ihn bitte hin, Vater im Himmel. Und tu, was du willst in meinem Leben. Und was heißt das für uns? Wir müssen hören, wenn wir etwas geben, wir haben etwas abgegeben. Wir müssen ihn hören da drin. Wir müssen seine Stimme wieder hören. Immer wieder neu. Auch das ist ein lebenslanges Lernen. Ich kenne diese Phasen, ich habe das. Und dann werde ich unachtsam, lasse ich Dinge in meinem Leben zu. Ich lasse zu viel Zeit für andere Sachen zu. Ich verliere das aus dem Auge. Und irgendwann höre ich seine Stimme auf einmal nicht mehr in mir. Dann müssen wir zurückgehen und sagen, wo habe ich das verloren? Kann ich das wieder neu finden? Wo bist du, Vater? Ich will dich hören. Ich will deine Stimme in meinem Leben hören, in meinem Herzen. Weil nur so können wir jünger sein. Wir sind nicht berufen, Mitglieder einer Gemeinde zu sein und einer Religion anzuhören. Dafür hat Jesus seine Jünger nicht beauftragt und in die Welt gesandt. Sondern wir sind berufen, jünger zu sein, von ihm zu lernen. Und wie können wir von ihm lernen, wenn wir ihn nicht hören? Wir wissen das, alle von uns wissen das hier. Und das heißt, wir müssen das wieder neu machen. Und wenn du es gestern gemacht hast, musst du es halt heute und morgen wieder neu machen. Aber wir brauchen seine Stimme in unserem Leben. Und warum? Das ist nicht alles nur für uns. Der Segen für mich ist nicht vom Volk Israel gegangen. Das nicht. Aber wir sind eingepflanzt worden in diesen Segen. Und was war der Segen von Anfang an? Was hat Gott Abraham gesagt? Durch dich und deine Erben werden alle Völker der Welt gesegnet. Das ist das, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Der stellt dich in dein Leben rein, wo du lebst, in deinem Umfeld, damit du dort zum Segen wirst. Und zum Segen heißt nicht, dass wir dort jeden bekehren müssen, denn das macht auch Gott sowieso. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Wenn wir den Menschen um uns herum helfen, ihre eigene Geschichte mit Gott zu entdecken, dann haben wir einen tollen Teil, weil das macht wiederum Spaß. Entschuldigung, dass ich das Wort benutze, aber mir macht das Spaß. Wenn ich Situationen habe, wo ich merke, ich kann den anderen helfen, seine Geschichte mit Gott zu entdecken. Wir haben jetzt eine Situation gehabt. Mein ältester Sohn hat einen besten Freund noch aus unserer Berliner Zeit. Interessante Familie. Sie ist komplett im Osten aufgewachsen, atheistisch, hat mit dem Glauben nichts zu tun, überhaupt nicht. Er ist evangelisch gläubig aufgewachsen. Ganz tolle Leute. Wir haben mit ihr nicht einmal über Bekehrung, über Schuld, über Sünde, nicht einmal gesprochen. Wir haben die einfach reingenommen in unsere Welt. Und unsere Welt ist Jesus. Das Thema kam auf. Wir haben natürlich mit ihm darüber gesprochen. Wir haben nie in dieser Art zu ihr geredet, weil wir gemerkt haben, die hat gar nicht das Konzept dafür. Das Konzept schon verloren sein war gar nicht da, das Konzept. Und jetzt waren die zu der Geburtstagsfeier von meinem Sohn da. Dann sitzt sie auf der Couch und sagt, weißt du was, dieses Jahr habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, ich muss mich innerlich Gott öffnen und mit ihm reden. Bäm! Das konnten wir nicht machen. Wir haben einfach nur geholfen und gezeigt, hey, auch du hast eine Geschichte mit Gott. Und da waren andere, die haben das dann auch gemacht, hat eine Arbeitskollegin gehabt, die kam irgendwo aus Afrika, die war immer super fröhlich und dann wurde die auf die Hochzeit mit eingeladen und auf einmal war das so eine richtige afrikanische Pentecostal mit Chor und mit Tanzen und das Opfer wurde, da wird ein Topf hier vorne hingestellt und dann tanzen alle nach vorne rein und geben ihr Opfer und das war so und sie so, boah, das ist, woran ihr glaubt, das ist der Hammer. Das war cool, das war absolut interessant und das war das, weißt du, wir hätten auch hierzu hingehen können und diese vier Punkte von Campus für Christus und ihr erklären, wie verloren sie ist und Sünderin und so weiter und ich weiß innerlich, das hätte die komplett abgetürmt. Ihr hättet das überhaupt nicht, das wäre überhaupt nicht da gewesen. Deshalb, Sprüche 3,28. Das Herz des Gerechten überlegt, was zu antworten ist. Lasst uns weise sein, was Jesus gesagt hat. Lasst uns weise sein und mit einem Hunger im Herzen. Und jetzt will ich euch wirklich mal ermutigen. Eigentlich war das Christentum chancenlos. Bedenkt mal, Jesus war gekreuzigt, alle waren dagegen. Es gab zwar die Auferstehung, aber überlegt mal, alle waren dagegen. Die Römer mit ihrer ganzen Macht, die Mehrheit, was schon prophezeit war, Jesaja 53,3, dass sie ihn ablehnen werden, die Mehrheit der Juden haben Jesus abgelehnt. Keiner war, das war eine ganz kleine, verängstigte, komplett verstörte Truppe. Alles sprach dagegen. Und dann kommt Jesus zurück. Und dann fängt die Arbeit des Heiligen Geistes in den Leuten an. Und dann bringt das Frucht. Und das konnte keiner aufhalten. Das konnte keiner aufhalten. Und die Anzahl war komplett irrelevant. Im Verhältnis war das eine Mikrogruppe. Und deshalb sollen wir auch nie den Mut verlieren. Auch für Deutschland nicht. Ich glaube ganz fest, dass auch Deutschland wieder eine Welle erleben wird. Ich glaube nicht, dass es der Traum ist, der Großevangelisation mit Riesenerweckungen und so weiter. Ich glaube, was komplett anderes wird passieren. Ich glaube, dass es stetig und stetig wieder mehr Menschen sich Gott öffnen werden. Und ich glaube, wir können ein Teil daran sein, indem wir uns Gott so öffnen, dass wir sagen, hilf uns, damit wir unser Umfeld transformieren. Hilf uns, den Menschen um uns herum zu zeigen, wo ihre eigene Geschichte mit Gott ist. Es ist so eine positive Botschaft. Und wisst ihr was? Das ist Evangelium. Wir brauchen nicht an dem einen Teil festbleiben. Paulus hat das auch nicht gemacht in Athen. Paulus ist in Athen nicht hingegangen und hat gesagt, hey, ihr seid alle verloren und werdet alle in der Hölle brennen. Bekehrt euch und springt aus der Hölle, damit ihr im Himmel seid. Er hat was komplett anderes gemacht. Er hat in dem Kontext der Menschen über den einen Gott, den er da gesehen hat, der keinen Namen hatte, er hat den kompletten Kontext genommen und gesagt, okay, ich nehme den als Beispiel und erzähle euch, wie ihr Beziehung zu dem einen Gott, und der ist übrigens der eine richtige Gott. Und dann hat er mit den Leuten diskutiert. Er hat überlegt, was er zu antworten hat. Und wir haben eine so geniale Botschaft. Eine lebensbejahende, geniale Botschaft. Und wir dürfen uns nicht fangen lassen von diesen Fangfragen, die die Menschen machen. Wir dürfen uns nicht in die Ecke drängen lassen von diesen Dingen. Und wir müssen Wahrheit sprechen, aber Wahrheit über das Leben, warum Jesus kam. Er kam, um zu heilen und freizusetzen, um Menschen Leben zu geben. Wir müssen darüber nachdenken, was heißt eigentlich Errettung? Errettung ist nicht etwas, das passiert nach dem Tod. Das ist was, was jetzt hier, jetzt passiert. Das ist Errettung, was wir jetzt hier haben. Worte des Lebens, die in uns einen Hunger nach Gott wecken. Und wenn wir Worte des Lebens in das Leben unserer Nachbarn, Freunde, Bekannte wohl überlegt sprechen, dann wird es in ihnen genau den gleichen Hunger wecken. Das wird dann wie eine Glocke sein, die klingt. Und die Leute können diesen Ton nicht aufstellen. Warum nicht? Weil es dann der Heilige Geist ist. Das ist dann sein Job. Und der macht das richtig gut. Wenn wir uns ihm hingeben, lasst uns Gott geben, was Gottes ist. Amen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, du bist einfach unglaublich. Und das Schöne ist, du warst nicht unglaublich, du bist unglaublich für uns, in unserer Mitte, mitten unter uns. Du hast das gesagt, wenn ihr euch trefft in meinem Namen, dann bin ich da und du bist hier und du hörst, dass wir über dich reden, über dich nachdenken, dass wir von dir lernen wollen. Du hast uns gesandt, Herr. Das waren deine Worte, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch in die Welt. Hilf uns, Jesus. Schenk uns Weisheit. Schenk uns Kraft, dass wir diese Worte des Lebens weitergeben können. Öffne Türen in den nächsten Tagen. Öffne Herzen. Öffne uns, Herr, dass wir neu, frisch dich erfahren, dass wir neu deine Gegenwart erfahren. Herr, manchmal sind wir auch das hungrige, ausgedörrte Land, das erstmal braucht, dass du uns erfüllst. Und dann können wir weitergeben. Erfülle uns neu. Wenn wir dich suchen, wenn wir nach dir rufen in unserem Herzen, höre uns. Herr, hilf uns, dass wir unsere Mutlosigkeit, dass wir Frust, dass wir Dinge ablegen können, was dem Kaiser gehört. Dass wir diese Dinge aus dem Weg räumen können, dass wir Platz schaffen in unserem Leben, damit du fließen kannst, damit du durch uns fließen kannst, dass du uns heute Errettung bist und durch uns Errettung für andere wirst. Herr, ich segne jeden hier, jeden Einzelnen. Füll uns, sei du mit uns, schenk uns deinen Segen, Herr. Amen.